Herzlichen Dank für die Einladung und für die Einführung und die freundliche Begrüßung nochmal obendrein jetzt für mich. Ich habe als Motto darüber gestellt, meine Damen und Herren, ein Wort von Friedrich Schlegel. Freundschaft von Kopf bis zu den Füßen definiert ja einmal die Liebe. Ich will auch nicht auf Goldgrund malen, ich will aber nicht von der Realität, sondern vom Ideal sprechen. Wobei ich jetzt mit Ideal nicht meine ein Ideal über den Wolken, sondern wie ich meinen Studenten immer gesagt habe, ich rede vom Schwarzen inmitten der Scheibe. Wer darauf nicht zielt, kann auch nicht mal vorbeischießen. Und wenn man vom Schwarzen mitten der Scheibe spricht, kann man von dort her dann zeigen oder sehen, wo dann die Realität davon abweicht. Ich finde das auch deswegen ein besseres Bild als andere Dinge, weil die Statistik zum Beispiel draußen vorbleibt. Dann trifft man schon ins Schwarze. Aber darauf zielen sollte man. Und wenn man heute daneben schießt, kann man ja vielleicht morgen treffen, wenn man den nächsten Pfeil auflegt. In diesem Sinn also ein prinzipieller Einstieg. Ich habe drei Teile für mein Referat. Es geht los mit der abendländischen Monogamie. Schritt 2, Sichtbarkeit, sichtbar gewordene Liebe, das Kind. Das ist ein Wort von Novalis. Und drittens etwas zum Geschenk der Gemeinschaft. Teil 1, abendländische Monogamie, etwas zur Geschichte. Wenn man in völkerkundliche Bücher guckt oder in die großen Lexika, dann steht dann dort, dass in der Völkerkunde die Ehe als durch Sitte und Recht sanktionierte Lebens- und Sexualgemeinschaft von Mann und Frau verstanden wird, die durch den öffentlich gebilligten Heiratsvollzug geschlossen wird und am weitesten verbreitet sei die Ein-Ehe. So zum Beispiel in Meyers Lexikon. Natürlich haben sich also so frühere Vorstellungen, dass sich das entwickelt hat aus der allgemeinen Promiskuität, aufsteigend oder wie auch immer, eigentlich weniger bestätigt, man vertritt das heute nicht mehr so. Man kann so sagen, die Riten der Hochzeit, nochmal ein Zitat, werden im Allgemeinen nur einmal vollzogen und auf die Riten kommt es an, nicht auf die Zahl der Frauen oder Männer, mit denen sexuelle Beziehungen bestehen. Also auch da, wo Polygamie herrscht, ist es so, dass eine Ehe die Ehe ist, wo das hineingehört. Nochmal ein Zitat, unsere Vorstellung von Monogamie ist in Religionen fremd, aber ein voller Hochzeitsritus wird im Allgemeinen nur einmal zwischen einem Mann und einer Frau vollzogen. Man sollte, glaube ich, auch gleich zu Anfang betonen, dass die Ehe keine primär sexuelle Institution ist. Das ist ein naives Missverständnis, hat man gesagt, der spätbürgerlichen europäischen Gesellschaft. Sondern es war eine Weise, überhaupt das Leben zu führen, im Blick die Gesichtspunkt unserer auf Intimität reduzierten Ehe, bei der sexuell erotische Bedürfnisse die Partnerwahl bestimmen, das für ein Urmodell zu halten, trifft es nicht. Es waren ökonomische Gemeinschaften und vor allem der nötige jahrelange Fürsorge für die Nachkommenschaft gewidmet. Das war der Punkt. Und das erklärt auch die traditionelle Vormundschaft der Familie über die Ehe. Und es erklärt des Weiteren, dass die faktisch patriarchale Familienstruktur, ob man über matriarchale Vorvergangenheiten reden soll, ich lasse es erstmal, auch für die Ehe dann das Muster der eheherrlichen Gewalt bereitgestellt hat. Also von dort her wurde eigentlich gedacht. Wenn man jetzt so aufs Abendland guckt, dann entnimmt man so der Literatur, dass für das Christentum um so 1000, dann Ende des ersten Jahrtausends, dieses Bild der christlichen Familie feste Formen annimmt, wobei zwei Dinge bedeutsam werden. Einmal die Forderung nach ehelicher Treue, der negativ das Verbot der Vielweiberei entspricht, und das Ideal der Lebensbindung mit dem Verbot der Ehescheidung. Und gleichzeitig erscheint da die Idee der Gleichberechtigung der Geschlechter. Natürlich erst die Idee, sagen wir mal so. Ne? Auch die Menschenrechte waren ja erstmal nur für die weißen Männer da. Und das andere später. Und die Frauen in Frankreich haben auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Pass bekommen. Nicht? Also dass man das schon mitsehen muss, aber grundsätzlich ist das dort gegeben. Und das wird gelebt im Wirtschaftsverband der bäuerlichen wie städtischen Großfamilie, bis dann aus vielfältigen Brüchen heraus im 17. und 18. Jahrhundert sich ein Naturrechtsdenken durchsetzt, das den Menschen nicht mehr als Familienmitglied, sondern als vertragsfähiges Individuum und Rechtssubjekt betrachtet. Und dann wird die Ehe zum Vertrag zweier freier Personen. Kants Definition ist berühmt-berüchtigt. Er sagt, die Verbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts zum lebenswidrigen wechselseitigen Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften. So ähnlich stand es auch im alten Kodex, das war auch nicht besser. Also im Kirchlichen, da ist es erst in der Neufassung dann besser geworden. Hegel hat nicht angestanden zu sagen, da müsse man eigentlich von Schändlichkeit sprechen gegenüber dieser Bestimmung Kants. Und in der Tat hat die Romantik dann das Vertragsverhältnis wieder umgestaltet zu einer bewussten lebens- und geistig-seelischen Liebesgemeinschaft. Was ist das Problem dabei? Hegel sagt, das Sittliche der Ehe besteht im Bewusstsein dieser Einheit als des substanziellen Zweckes, hiermit in der Liebe, dem Zutrauen und der Gemeinsamkeit der ganzen individuellen Existenz. Das ist das Besondere. Er wendet sich damit gegen, nicht bloß gegen das Vertragsdenken der Aufklärung, sondern auch gegen den romantischen Kult der Subjektivität und gegen die Ansprüche des Individuums auf Glück. Und da schürzt sich der Knoten. Das eine ist klar, ich sage es nochmal einfach mit Hegels Rechtsphilosophie, weil es da so schön zusammengefasst ist, sagt er, das Recht der Besonderheit des Subjekts, sich befriedigt zu finden, oder was dasselbe ist, das Recht der subjektiven Freiheit macht den Wende- und Mittelpunkt im Unterschied von Altertum und moderner Zeit. Also dass das, mit Kant gesagt, dass der Einzelne eben nicht bloß Mittel ist, sondern Selbstzweck. Das Recht in seiner Unendlichkeit ist im Christentum ausgesprochen worden, sagt er, dass hier der Mensch selber ernst genommen wird. Das, dazu gehört die Liebe, das Romantische und der Zweck der ewigen Seligkeit des Individuums, die Moralität und das Gewissen. Das ist das eine. Sagt, und auf der anderen Seite ist die Spannung, dass ja eine Ehe nicht zustande kommt, weil jemand Person ist. Da könnte man jeden heiraten, eine Person ist jeder. Sondern das ist ja eben doch an das Individuellem anfängt. Am Löckchen und am Näschen und am Intelligenzquotienten und an diesem und jenem. Und wie bringe ich also jetzt diesen besonderen Ansatzpunkt ins Personelle hinein? Das ist das Problem. Hegel formuliert es auch deutlich so, dass er sagt, jeder ist Person, aber wie kann ich das in dieser Form jetzt durchführen? Hegel sagt, wie der äußerliche Ausgangspunkt geschaffen ist, ist seiner Natur nach zufällig. Und wie kann ich in diese Zufälligkeit hinein nun das unverrechenbare Personsein mit seiner unantastbaren Würde hineinbringen? Das zu sehen, ist die Berufung des Menschen. Wie gesagt, so, dass er sich aus seiner Natürlichkeit und Subjektivität zum Gedanken des Substanziellen sammelt und statt sich das Zufällige und die Willkür der sinnlichen Neigung immer noch vorzuhalten, die Verbindung dieser Willkür entnimmt und dem Substanziellen sich verpflichtend übergibt. So drückt er das in seiner Rechtsphilosophie aus. Also aus diesem persönlich-subjektiven heraus ins Substanzielle. Und von dort her formuliert er dann auch und sagt, die Ehe ist wesentlich Monogamie, weil die Persönlichkeit die unmittelbare ausschließende Einzelheit ist, welche sich in dieses Verhältnis legt und hingibt, dessen Wahrheit und Innigkeit nur aus der gegenseitigen, ungeteilten Hingebung dieser Persönlichkeit hervorgeht. Also Personen engagieren sich ungeteilt, aber so, dass sie sich in dieser Hingabe nicht preisgeben, dass sie ihre Identität nicht verlieren. Das, finde ich, wird auch bei Hegel deutlicher als bei Kant. Kant löst das so auf und sagt, das geht nur deswegen, dass jeder sich dem anderen als Eigentum verschreibt. Und das ist schon eine merkwürdige Sache, dass auf die Weise dann die Person erhalten bleiben soll. Und das korrigiert Hegel und sagt, nein, es ist anders. Das Selbstbewusstsein, das hier hineingehört. Es gehört aber zu unserem Selbstbewusstsein, dass der Mensch sein Selbstbewusstsein im anderen haben kann. Das ist Hegels Definition von Liebe. Mein Selbstbewusstsein im anderen. Wir müssen das also beides hören. Nicht Selbstbewusstsein, das bleibt bestehen, aber Selbstbewusstsein nicht in mir, sondern im anderen. Das ist die entscheidende Bestimmung, die hineingehört. Und im Zuge einer durchaus plausiblen Entwicklung hat sich dann die Form der modernen Kleinfamilie herausgebildet. Durkheim sagt der Gattenfamilie, nicht? Famille conjugale. Und nun trägt nicht mehr die Familie die Ehe und diese gegebenenfalls die Neigung der Partner, sondern umgekehrt ruht die Familie auf der Ehe auf und die auf der persönlichen Neigung von Mann und Frau. Gefährdet das schon die Stabilität einer solchen Verbindung, dann verschärft sich das nochmal dadurch, dass mit der Reduktion auf das Paar bzw. die Gattenfamilie ja die Glücks- und Sinnerwartungen sich wie in einem Brennpunkt ungemein verstärken. Eigentlich macht uns ja, sagt jetzt mal so der Christ, nur Gott glücklich, nicht? Also er hat unser Herz so gemacht, dass nur er es erfüllen kann und darum ist er schuld, dass wir miteinander alle immer unzufrieden sind. Mit unseren Eltern, mit dem Partner, mit den Kindern, mit den Freunden, weil wir eigentlich darauf aus sind, aber keiner ist der liebe Gott. Also die Überforderung der Partner wie ihrer Beziehung führt dann eben entweder zu einem Ausweg heimlicher Lebenslüge, doppelter Moral und so weiter, das wäre der realistische Weg, oder unter idealistischen Parolen wie Freiheit, Offenheit, Mündigkeit zum Programm faktischer Aufhebung der monogamen Ehe. Man nennt das zwar so, man nennt ja auch also dieses, das Nacheinander, was soll das nennen, man also sukzessive Monogamie, vielleicht müsste man es richtiger nennen, diachrone Polygamie. Keine Synchrone wie bei den Muslimen, aber eben eine Diachrone. Das wäre die Frage. Also das, in diesem Programm das so zu setzen, mit dieser absoluten Erfüllung, meine ich, wäre ein innerer Widerspruch nachzuweisen. Liebe als Lebenserfüllung gesehen, führt einerseits zur Forderung nach freieren natürlichen Verhältnissen zwischen den Geschlechtern, indem man für mehr erotisch-sexuelle Kontakte plädiert. Andererseits ist aber gerade der Wechsel mit einem so gefühlsstarken Liebesbegriff nicht in Einklang zu bringen. Tatsächlich, meine ich, führt diese natürliche Einstellung, wie die Leute sagen, natürliche Einstellung zu mannigfaltigen schmerzlichen Konflikten und die sind nicht abzutun mit dem Hinweis auf den Besitzegoismus des Verletzten. Das Problem ist, dass Sexus, ich meine den Trieb, und Eros, ich meine die Faszination von der leiblich-seelischen Eigenheit des Gegenüber, dass die von sich aus nicht personenbezogen sind. Das ist das Problem. Der Sexus meint also einfach das Objekt der Begierde, der geht einfach aufs erste Beste. Der Eros geht auf den Zauber eines bestimmten Individuums. Aber in beiden Begriffen taucht Person nicht auf. Weder der Sexus noch der Eros ist von sich her personenbezogen. Weil sie den Personenbegriff nicht kennen, wissen sie auch nichts von Treue. Und damit kommt es unweigerlich zur Problematik, sobald der Mensch sich seiner personalen Würde bewusst wird. Und in der Diskussion, wie ich sie so sehe, wird dann oft der Realität von Ehe und Familie, also der traditionellen, ein Ideal gegenübergestellt, aber nicht ihres, sondern das einer sogenannten natürlichen Humanität, das aber bis jetzt nicht bloß utopisch ist, sondern auch nirgendwo real. Das überhaupt nicht real werden kann, weil der Mensch von Natur aus ein Kulturwesen ist. Wir können nicht natürlich leben. An sich fängt jede Revolution immer mit dem Programm an, wir werden natürlich. Denken Sie an die Französische Revolution oder bei uns in 80er Jahren die sexuelle Revolution. Die Idee einer Revolution ist immer, wir schaffen die ungerechte Kultur ab und gehen zur Natur zurück. Nicht? Als Adam Grub und Eva Spann, wo war denn da der Edelmann? Also möglichst zurück, wo es ganz natürlich ist. Nur gibt es die Natur nicht. Wenn der Mensch meint, er könnte die Kultur loswerden, dann wird er nicht natürlich, sondern unkultiviert. Und das ist ein Kulturbegriff. Und wenn der Mensch die Scham vergisst, dann wird er nicht, also wie ein Tier natürlich, sondern er wird schamlos. Und das ist wieder ein Kulturbegriff. Also man wird seine Kultur einfach nicht los. Man kann also nicht einer Kultur das natürliche Leben entgegenhalten, sondern immer nur einer Kultur eine andere Kultur. So wie man zum Beispiel irgendeiner Sprache, an der man vielleicht leidet, nicht das natürliche Sprechen entgegensetzen kann, so sehr der Mensch animal rational oder besser noch griechisch Zoon Logon Echon heißt, das Lebewesen, das das Wort hat. Wie sieht denn die natürliche Sprache aus? Stöhnen, rülpsen, grunzen oder was noch? Nicht? Also eine Sprache ist immer eine konkret gelernte Sprache mit ihren Vorteilen und Nachteilen. Und ich kann nicht einer Sprache das bloße noch sich abtasten oder das Umgehen mit Antennen oder so, wir sind ja keine Insekten oder so etwas entgegensetzen, sondern nur eine andere Sprache. Mit wieder ihren Einseitigkeiten, die gar nicht zu haben, anders zu haben sind. Natur ist immer ein Singular, Kultur ein Plural. Es gibt nicht die Kultur. Ich meine also, dass solche Ziele der bloßen Natur nicht bloß unerreichbar sind, sondern schon darauf zu zielen, ist meine These, bringt den Menschen der Menschlichkeit nicht näher. Während ich behaupte, man sieht auch, wie ich es begründen kann und ob wir uns darauf einigen können, dass das Zielen auf geglückte Monogamie etwas ist, was den Menschen der Menschlichkeit näher bringt. Das ist ja das Schwarze inmitten der Scheibe, wovon ich reden will. Während der Entwurf auf diese anderen, früher sagte man Utopien, nicht, den Menschen nicht menschlicher macht, sondern schon der Weg dorthin nicht gut ist. Man kann sich ja fragen, welcher Grundsatz soll den Partnerwechsel bestimmen? Ich meine, es lässt sich kein anderer finden als das Bedürfnis dessen, der zum Wechsel freigegeben werden will. Und dieses Bedürfnis zielt auf Ergänzung. Vom rein körperlichen, das es ja für sich genommen beim Menschen gar nicht gibt, kann man daran zeigen, dass schon unser Begehren nicht einfach auf Spannungsabfluss hinausläuft, sondern eigentlich auf das Begehren des anderen zielt. Der Mensch begehrt danach, begehrt zu werden. So ist das schon ein intersubjektives Geschehen, das hier vorliegt. Ich moralisiere nicht, stelle das einfach so fest, belegbar an den normalen Onaniefantasien, belegbar an Perversionen wie Sadismus oder Masochismus, die ja gerade davon leben, dass ein Subjekt objektiviert wird. Daher ganz formal gesagt, es handelt sich um Intersubjektivität. Ob es auch interpersonal wird, ist eine Kulturfrage. Eine Frage der Kultiviertheit. Das erlaubt nun, meine ich, aber auch die, das, was hier mit Liebe gemeint ist, präzise zu kennzeichnen. Ich möchte ja jede Liebe auf die Doppelformel bringen. Es ist gut, dass es dich gibt und ich will mit dir zusammen sein. Pieper sagt immer, es ist gut, dass es dich gibt, die Gutheißung. Ich meine, man sollte noch dazu sagen, und ich möchte mit dir zusammen sein. Das kann man nicht einfach darauf zurückführen, auf die erste Bestimmung, sondern das bleiben so zwei Spitzen bestehen. Die kann man auch voneinander trennen, aber sie gehören hier zusammen. Und dann wird natürlich gefragt, warum ist es gut, dass es mich gibt? Die Frage kann ja keiner von uns für sich selbst beantworten. Ist es wirklich gut, dass es uns gibt? Die Welt war eigentlich nicht unglücklicher, als wir noch nicht da waren. Nicht? Sondern diese Frage kann uns natürlich nur jemand anders beantworten. Und weil wir das spüren, darum ist also der Mensch darauf angewiesen, von anderen das zu hören. Und nun, meine ich, lautet bei diesem Programm des Wechsels, also die Antwort dann, es ist gut, dass es dich gibt, weil du dies oder jenes kannst, besitzt oder an dir hast. Das aber sagt in Strenge, eigentlich ist nicht dein Dasein gut, sondern das Dasein der entsprechenden Qualitäten, die du hast, ist gut. Und wenn die bei dir schwinden, ist es eigentlich nicht mehr so gut, dass es dich gibt. Und wenn sie bei wem anders deutlicher ausgeprägt sind, dann werde ich dort mit größerer Intensität sagen, es ist gut, dass es dich gibt. Tatsächlich kommt ja, wie gesagt, ja auch kaum eine Ehe aus personaler Sicht zustande, sondern natürlich aufgrund solcher Eigenschaften. Die Frage ist, ob sie dort stehen bleibt. Nietzsche sagt, ein Tier heranzüchten, das versprechen darf. Ist das nicht die paradoxe Aufgabe, die die Natur sich gestellt hat mit dem Menschen? Der Mensch, ein Wesen, das ein Versprechen geben kann und ein Versprechen nur mit der begrenzten Laufzeit auf die bestehende Faszination wäre ja läppisch. Ein Versprechen gibt man gerade für Zeiten, wo sich die Dinge geändert haben. Natürlich können sich die Dinge so sehr ändern, dass die Geschäftsgrundlage entfällt. Muss man gucken, wo das verläuft. Aber erstmal hat ein Versprechen nur Sinn, wenn sich überhaupt was ändert. Solange sich nichts ändert, brauche ich kein Versprechen abzugeben. Also ich rede nicht von konkreten Einzelfällen, davon, dass ein solcher Wechsel mehr oder weniger human oder brutal durchgeführt wird. Ein gebildeter Mensch ging ja auch mit seinen Sklaven sehr gebildet um und anständig, nicht? In der Antike. Das ist nicht der Punkt, die Anständigkeit. Sondern die Frage ist, dieser Prinzip, wie weit nehme ich den anderen als Zweck an ihm selbst? Und das lässt sich in qualitativer Perspektive überhaupt nicht fassen. Aber ist das nicht unrealistisch? Ein zu hoher, ein überfordernder Anspruch? Deswegen mein Bild von dem Schwarzen inmitten der Scheibe gegenüber so früheren Bildern, Peter legt die Latte hoch oder höher oder so ähnlich. Wenn die Latte zu hoch liegt, rennen die Leute runter durch. Das ist keine Lösung. Aber wenn ich vom Schwarzen inmitten der Scheibe spreche, das meine ich, kann ich gar nicht lassen. Unbestreitbar ist Kultur eine Last und das Belastendste daran sind gerade die Imperative. Margaret Mead berichtet in ihrem Buch Mann und Frau von den Dörflern in Neuengland, da hatte einer die Vision, Gott erlaube, jeder könne tun, wozu er Lust habe. Und dann schreibt sie, düster rissen sich die Dorfbewohner mit beispiellosem Ungestüm die Kleider vom Leibe, rannten tierische Schreie ausstoßend wie Tiere auf allen Vieren herum, keiner kam auf einen besseren Einfall. Da sieht man, wie wir die Kultur satt haben, nicht? Natürlich. Hand hoch neben den Teller, Messer in die rechte Hand und den Löffel so und nicht schlürfen und so geht es die ganze Zeit so weiter. Freud nennt das Unbehagen in der Kultur. Und wenn man dann alles darf, dann rennt man nackt herum und schreit. Gleichwohl werden zu viele Menschen, meine ich aus Ehrlichkeit und gebotener Dankbarkeit, sich dagegen verwahren, dass man also die Schuld und Not in der bisherigen Ehe- und Familienwirklichkeit dazu benutzt, sie zynisch grundsätzlich abzutun. Mit der Strategie zum Beispiel, sie als pures Besitzdenken zu reduzieren. Wenn ich das immer schon höre, meine Frau, das sei sowas wie mein Füller und mein Dackel. Wobei ja schon nochmal zwischen Füller und Dackel auch ein Unterschied ist. Der Unterschied besteht nämlich darin, dass haben und mein nicht unbedingt heißen muss haben und besitzen. Das muss ich auseinandernehmen. Fromm hat ja diesen Unterschied gemacht, haben und sein, weil er haben mit besitzen gleichsetzt. Haben ist was anderes. Kain hatte einen Bruder Abel, dessen Hüter sollte er sein. Das wollte er nicht. Genau wie mir Leute immer erzählen, die Wahrheit kann man nicht haben, wo die vielleicht auch bloß nicht wollen, dass sie die Wahrheit hüten. Dazu sind wir nämlich da. Also haben ist etwas anderes als besitzen. Haben heißt, ich gehöre zu jemandem, nicht mir gehört jemand. Etwas, ein Hund haben zum Beispiel, heißt sich von dem Gassi führen lassen. Aus dem Grund habe ich keinen. Soll man jetzt sagen, dafür bin ich wenigstens was, wenn ich es nicht habe? Nein. Also das finde ich eine unnötige Alternative von Fromm. Und deswegen ist sie auch so gut angekommen, aber sie ist so simpel. Also es geht nicht. Mein heißt nicht einfach mein Besitz, sondern meine Aufgabe. Ein in Dienst genommen sein. Aus New York hat seinerzeit Antoine de Saint-Exupéry in das besetzte Frankreich geschrieben an Léon Werth, den Juden, dem er den kleinen Prinzen gewidmet hat und der unter deutscher Besatzung dort lebte im Verborgen, dem hat er geschrieben, ich muss dir helfen dürfen zu leben. Für mich ist das die dichteste Form, die dichteste Bestimmung von Humanität und Freundschaft. Ich muss dir helfen dürfen zu leben. Und solche Hilfsbereitschaft, meine ich, schließt sich nicht in einen Egoismus zu zweit ein. Schon darum, weil er da nicht lange ein Egoismus zu zweit bleibt, sondern ein sich gegeneinander wendender entzweiter Egoismus. Hannah Arendt hat das in ihrem Buch Wieder aktiver so geschrieben, in der Leidenschaft, mit der die Liebe nur das Wir des Anderen, das Wer des Anderen ergreift, verbrennt die Welt, aber im Kind wird es ihnen wieder geschenkt. Das Kind, sagt sie, der Liebe ureigenstes Erzeugnis, bringt ihnen die verbrannte Welt wieder, führt sie in die Welt zurück. Von diesem ersten Schritt also, Freundschaft von Kopf bis Fuß, hat es Schlegel genannt, mein zweites Thema, sichtbar gewordene Liebe, das Kind. Das Entscheidende ist hier, dass der Mensch sich hier öffnet. Gegenüber diesem Bild, das viele Leute so beeindruckt, vom Aristophanes, im Gastmahl des Plato, die Menschen seien Hälften und sie ergänzen sich zum Ganzen, wozu der große Schüler Aristoteles sagt, das kann ja nicht sein, wenn sich die Hälften zum Ganzen ergänzen, muss entweder eine Hälfte sterben oder beide. Und dasselbe sagt im Gastmahl selber schon Sokrates mit Berufung auf Diotima und sagt, es geht nicht um Ergänzung, der Mensch will nicht das Ganze, sondern er will das Gute. Und das belegt Diotima und Sokrates, der ja sie nur referiert, schon damit, dass er sagt, Menschen lassen sich ein Glied amputieren, wenn es zum Beispiel den Wundbrand hat. Das heißt, es ist schon dort davon die Rede, was dann 300 Jahre später Jesus sagt, besser sich ein Auge ausreißen oder einen Arm abhacken, als mit Auge und Arm in die Hölle. Oder wie man sagen könnte, an die Jungianer hin, besser, also etwas weniger integriert, aber dafür menschlich, als voll integriert in die Hölle, wo das hineingehören würde. Also der Mensch ist nicht zur Ganzheit unterwegs, sondern zum Guten. Und wenn er zum Guten unterwegs ist, ist die Frage, was ist der Kern des Guten? Es scheint vorzuherrschen im Abendland, vom Eros der Griechen her, die Vorstellung, das Gute ist eigentlich das, was man will und haben will. Daher Eros. Daher liebt zum Beispiel Gott nicht bei Aristoteles, weil er schon alles hat. Ich meine aber, dass die Spitze des Guten, zum Beispiel das höchste Gut, nicht ein Gut ist, sondern die Güte. Das höchste Gute ist die Güte. Und die Güte kriegt man nicht dadurch, dass man sie sich einverleibt, sondern dann, indem man sie übt. Es bekommt also eine andere Färbung, die hineintritt. Diese Dimension, die sich hier ergibt, also aus diesem Erkennen von Mensch und Mensch beginnt ein neuer Mensch seine endlose oder besser endgültige Geschichte. Das muss nicht so sein und ist überhaupt nicht der Sinn, der einzige Sinn der ganz leiblichen Begegnung, aber das Vergessen und Verdrängen, das sehe ich so als so ein neues Tabu heute, dass das eigentlich die Zukunft verdrängt wird. Daher auch dann natürlich die Annäherung von hetero- und homosexuellen Verhältnissen, weil in beiden Fällen die Zukunft keine Rolle spielt. Das Verdrängen heißt, die anthropologische Situation zu unterschlagen, der jeder von uns sein Leben verdankt. Da haben sich deswegen ja auch die Philosophen nicht mit befasst. Die Philosophen haben über den Tod nachgedacht, aber nicht über die Geburt. Wahrscheinlich, weil es ja vor allen Dingen Männer waren und das fanden die so, also irgendwie peinlich, dass sie ihr Leben begonnen haben als ein blutiges Bündel zwischen den Beinen einer Frau. Und darum kam das nicht vor. Sondern vom Tod haben die immer geredet. Hannah Arendt redet von der Gebürtigkeit, die hat es allerdings von einem Mann von Heidegger, aber das müssen wir jetzt nicht untersuchen, Heidegger hat so manches Licht aufgesteckt, nicht? Auch in diesem Punkt hier, er sagt, die Gebürtigkeit ist ein ganz wesentliches Existenzial, wie er sagt. Und tatsächlich geht es weniger bei Zeugung und Empfängnis, aber hinsichtlich der Geburt durchaus um den Logos, um den Sinn von Leben und Menschsein. Eine ungute christliche Tradition hat die Geschlechtlichkeit ganz auf die Fruchtbarkeit bezogen und ansonsten verdächtigt. Das ist bekannt und das will ich auch überhaupt nicht beschönigen und das müssen wir auch nicht nochmal neu dokumentieren. Man könnte aber doch vermuten, dass heute eine entgegengesetzte Verfälschung droht. Für mich gehört nämlich zur Aufarbeitung von Vergangenheit auch immer die Besinnung darauf, wie es eigentlich in der Gegenwart aussieht. Und wenn die früher so im Straßengraben lagen, soll es mich wundern, wenn wir heute richtig lägen. Zum Beispiel, wenn ich in einem zweibändigen Werk von 1936, im Herder Verlag erschienen, also kein Schriftenstandheftchen, lese, dass 99% der Leute in der Hölle wegen des sechsten Gebots da sind. Dann lacht man darüber oder ist entsetzt. Und wenn das geschehen ist, fragt man sich, was ist dann heute mit uns? Was werden unsere Enkel über unsere Sexualmoral und über unsere Sexualerziehung sagen, die in meinen Augen, das ist einfach zu erwarten, prinzipiell sicher nicht in der Mitte liegt, sondern im anderen Straßengraben. Weil das berühmte Pendel im Kulturland immer hin und her schwingt. Und ich glaube nicht, dass wir da schon wieder in irgendeiner Mitte angekommen sind, obwohl es schon wieder besser ist, als es mal war. Ich habe vor 25 Jahren mit Jugendseelsorgern in Frankfurt zu solchen Themen geredet und da erzählte einer, seine Kids hätten jetzt so eine Regel getroffen, man schläft erst beim dritten Date miteinander. Überlegen Sie mal, was da an Blut und Schmerz und Tränen passiert ist, bis diese Kinder sich eine solche Regel geben, nicht? Weil ihnen sonst niemand was gesagt hat. Das meine ich also damit, dass ich sage, wo ist das Pendel oder so. Nicht mehr dort offenbar, aber. Also es unterscheidet eben diesen menschlichen Willen, also das hat ja vor allen Dingen der Papst darauf Wert gelegt, der verstorbene Papst, der sagt, er macht einen Unterschied zwischen der biologischen Fortpflanzung und dem Willen zu Vater und Mutterschaft. Und sagt, wenn man den grundsätzlich nicht hat, dann gleitet die Vereinigung der Liebe zu einem gemeinsamen Genuss ab oder, wie er sagt, besser zum Genuss zweier. Die Person wird dann zum Objekt gemacht. Nur diesen Gedanken nehme ich hier auf. Also ich will nicht die weiteren Fragen diskutieren, da kommen wir sicher später drauf, sondern diesen Punkt, dass es zur Personalität der Liebe gehört, dass sie über sich hinausreicht, dass ein Fest der Liebe eigentlich nicht gefeiert werden kann, wenn man prinzipiell und konsequent alle Türen verrammelt, damit man nicht noch einen Mitesser hat. Das bleibt auf die Dauer nicht festlich. Nicht erst die Psychologie, sondern einfache Alltagserfahrung belehrt uns ja, dass im Fall der Kinderlosigkeit es besonderer Anstrengung bedarf, die Gemeinsamkeit im Aufgeschlossensein zu bewahren und nicht in einen Egoismus zu zweit abzugleiten. Genau wie es ähnliche Anstrengungen braucht für ein Kind, das einzeln aufwächst. Und erst recht natürlich nochmal für ein Kind von Alleinerziehenden. Ich finde, dass das zu wenig im Blick ist in der Regel, also bei den Beteiligten, wenn ich in die Literatur hineingucke. Menschen werden nicht dadurch eins, dass der eine den anderen und umgekehrt will und anzielt, sondern man wird eins in gemeinsamem Gewillt sein. Man wird eins in einem Dritten, das eint. Und die jeweilige Einheit hat den Rang dieses Dritten. Man kann einig sein im Briefmarken sammeln, im Karnickel züchten, man kann eins sein in der Gesellschaft verändern und man kann eins sein im gemeinsamen Dienst am Leben eines neuen, nie mehr aufhörenden Geistwesens. Die Ehe wird zwar nicht mehr wie früher von der Familie getragen, sondern umgekehrt, aber sie erfüllt sich wesentlich in der Familie, meine ich. Und das nicht bloß christliche, sondern allgemeine Lebensgesetz, dass ein Leben verliert, wer es festhalten will, das, meine ich, bewahrheitet sich auch hier. Wenn Novalis eben das Kind die sichtbar gewordene Liebe nennt, dann ist eine Liebe, die ihr sichtbar werden verweigert, ich zähle nicht die Gründe auf, aus denen es vielleicht sein muss, und die das verweigert, verliert ihre Wirklichkeit selbst. Andererseits hat gerade das Sich-Äußern natürlich auch etwas mit Selbstentäußerung und Sich-Verlieren zu tun. Die Fruchtbarkeit geht über die Individuen hinweg. Ich darf nochmal Hegel zitieren, die Eltern sehen im Kind ihr Aufgehobenwerden an. Sie sehen in ihm ihren Tod. Ich glaube, man muss bis dorthin denken, um die Kinder, ich will nicht sagen Feindschaft, die Kinderreserve unserer Gesellschaft ganz zu verstehen. Dass die Eltern im Kind ihr aufgehoben werden und ihren Tod anschauen. Dass eigentlich das dort hineingehört. Also, was soll man dort machen? Wie soll das gehen? Ich meine, man kann nicht akzeptieren, dass die Welt so sein sollte und unabänderlich so sein müsste, wie wir sie gegenwärtig erfahren. Selbstachtung müsste uns verbieten, die Unmenschlichkeit als noch nun einmal menschlich zu bezeichnen. Man könnte dann verzweifeln oder stiller gesagt resignieren. Aber wird die Resignation der unzweifelhaften Erfahrung von Liebe gerecht? Wie könnte er von dem Augenaufschlag eines Kindes bestehen? Muss der Mensch sich also Illusionen ergeben? Oder muss er nach dem Vorbild des Großinquisitors eine desillusionierte Elite, die Masse, heute dann Münje Bürger genannt, also entsprechend täuschen? Von Tagore stammt der Satz, jedes Kind bringt die Botschaft, dass Gott die Lust am Menschen noch nicht verloren hat. In jedem Kind eignet sich erneut das Ja zur Schöpfung und zum Menschen im Besonderen und nochmal eigens natürlich zu diesem Menschenkind selbst. Hoffnung wird hier als Realismus verkündet, dass das hineingehört. Also diese Erfahrung, meine ich, die hier gegeben ist, erst einmal, dass zwar jeder von uns zu wenig Liebe erfahren hat, eben weil da ist Gott schuld dran, wie gesagt, aber dass er auch immer mehr erfahren hat, als er verdient, sonst wäre er nämlich an Hospitalismus zugrunde gegangen. Er wurde 9 Monate getragen, unter Schmerzen geboren und zumindest in dem Maß von unerzwingbarer und unselbstverständlicher Zuwendung umgeben, dass er nun hier diskutieren kann. Vielleicht weist man darauf hin, dass andere Kinder zerstörerisch vernachlässigt, misshandelt und getötet werden. Das setzt aber nicht die eigene Erfahrung außer Kraft. Im Gegenteil. Und dann, meine ich, gilt hier die Frage Antoine de Saint-Exupérys, ich werde nicht hingehen und dem Samenkorn seine gefräßige Plünderung vorwerfen. Es wird selber vom Baum ausgeplündert, den es befreit. Du hast geplündert, aber wer plündert dich? Diese Bestimmung, die dort hineingehört. Diese genannten Grundsätze der Menschlichkeit, der Menschenachtung gelten natürlich auch dem Kind gegenüber und mit einer doppelten Verschärfung. Erstens geht es ja nicht um irgendwelche ferneren oder näheren Menschen, sondern um solche, die von ihren Eltern ungefragt ins Dasein gerufen worden sind. Zweitens geht es um Menschen, die zunächst ganz auf die Eltern, jedenfalls und insbesondere die Mutter, angewiesen sind. Das heißt, die Eltern üben ungeheure Macht über sie. Und vor diesem Hintergrund dann dieser berühmte Satz von Lord Acton: Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Heute erschrecken wir dann, wenn wir diese ganzen krassen Geschichten einmal lesen in den Zeitungen, aber man sollte sich beim Bösen nicht immer an so exorbitanten Dingen orientieren, sondern durchaus an seiner banalen Alltäglichkeit. Man hat vorgeschlagen, diesen emphatischen, idealistischen Begriff der Menschenwürde durch den des Wertes zu ersetzen. Aber dann ging genau das verloren, worum es hier geht, nämlich die Unbedingtheit und die Unvergleichlichkeit. Wert heißt immer mehr oder weniger Wert und Wert immer für jemand. Das steht hier überhaupt nicht an, sondern wir sind hier wirklich bei der Rede vom Selbstzweck. Diese Würde nennt das Grundgesetz unantastbar. Dass das in einem Gesetzestext steht, lässt schon vermuten, dass man sie sehr wohl antasten kann. Aber in einem bestimmten Sinn kann man es nicht. So sehr ein Mensch herabgewürdigt worden mag, so sehr er sich selber entwürdigt habe, er bleibt immer der, dem wir Respekt und Achtung schulden. Insofern behält er die Würde. Die Würde ist tatsächlich unverlierbar. Und das gilt nicht erst für den erwachsenen Menschen, sondern eben auch für den Menschen von Anfang an. Und zwar eben, meine ich, vom Anfang der Zeugung an, weil ich überhaupt nicht sehen kann, zu welchem späteren Zeitpunkt ein Etwas ein Jemand werden soll. Erstmal kann überhaupt nicht ein Etwas jemand werden, sondern nur, bevor er ein Etwas war, kann ein Jemand anfangen. Aber es ist überhaupt nicht zu sehen, bei welchem späteren Punkt etwas, was bis dorthin ein Etwas wäre, ein Jemand würde. Sondern wenn jemand, dann von Anfang an. Und das sagt ja auch unsere Sprache. Wir sagen nicht bloß, ich wurde geboren, obwohl wir bei der Gelegenheit nicht ich gesagt haben. Wir können sogar sagen, ich wurde gezeugt, ich wurde empfangen. Man kann ja rückrechnen, 9 Monate, wer es nicht kann, kann es bei der katholischen Kirche lernen. Da gibt es nämlich also Marienfeste. Und dann kann man da lernen, dass man sagen kann, die Eltern waren da in Nepal oder in Italien im Urlaub und da wurde ich gezeugt oder empfangen. Auch da sagt man ich oder sagt man, da wurde es empfangen und hinterher wurde ich daraus. Sie sehen doch sofort, dass das nicht stimmt. Also gibt es gar keine anderen Möglichkeiten, als es so zu sagen. Und natürlich dürfen sich Menschen kein Letzturteil über den Wert oder das Lebensrecht von Menschen anmaßen. Niemand hat hier zu bestimmen und Zulassungsbedingungen zu erlassen, sei es aufgrund einer pränatalen Diagnose oder wie auch immer, ob jemand leben darf oder nicht. Da geht es ja eigentlich schon los. Das heißt, es geht um etwas Wichtiges bei all dem, nämlich um die Sorge, die hier mit drin steckt. Im alltäglichen Gebot, es geht um Sorge. Das Wort Seelsorge geht übrigens auf Sokrates zurück. Das ist also kein christliches Wort, das steht schon da. Epimeleia tes psyches, das sagt Sokrates schon. Der Grund für diese Sorge liegt darin, dass der Mensch nicht bloß zu dieser oder jener Fähigkeit und Fertigkeit, sondern zum Menschsein selbst erzogen werden muss. Ich hatte das Beispiel der Sprache schon angesprochen. Von Natur aus spricht der Mensch keine Sprache, sondern muss eine bestimmte lernen. Und es wäre doch völlig verwunderlich, wenn ich zu meinen Kindern gesagt hätte, also hört mal, warum sollt ihr ausgerechnet Deutsch lernen? Das hat zwar was für sich, aber auch was dagegen sich. Ich schlage vor, das überlassen wir euch. Ich gebe euch nur 2 Regeln mit. Bitte nicht mit der Zunge anstoßen und nicht lügen. So sieht aber unsere Sexualerziehung zum Beispiel aus. Ne? Nicht verletzen und kein Kind kriegen. Aber sonst dürft ihr alles machen. Keine Grammatik, kein Wortschatz, kein nichts. Als ob Sexualität nicht auch eine Sprache wäre, die zu lernen wäre. Also Menschsein im weitesten Sinn ist zu vermitteln, zu lernen, wie eben die Sprache auch die Menschen in besonderer Weise ausmacht, weil es nicht von selber geht. Niemand spricht, ohne es in einer bestimmten, natürlich einseitigen Form gelernt zu haben. Kein chinesisches Baby hat Ärger mit dem R. Er ist erwachsene Chinesen und wir machen unsere Witze drüber. Natürlich. Menschlichkeit als solche will gelernt werden. Und das gehört dorthin. Und dann könnte man sich das so vorstellen, wie bei Rückert, der sagt, vor jedem ist ein Bild des, was er werden soll. Solange er das nicht wahrt, ist nicht sein Friede voll. Die Sache ist, dass es noch nicht mal dieses Bild gibt. Die Sache ist viel ernster. Es gibt nicht das Menschenbild, sondern nur Menschenbilder. Und ein Bild des Einzelnen gibt es auch nicht. Guardini hat gesagt, der Weg liegt nicht vor und man muss ihn nur abpausen, sondern Schritt für Schritt erzeugt er sich dem Gehenden unter seinen Füßen. Und deswegen kann Sorge hier nicht heißen, den anderen als Produkt zu nehmen, sonst heißt es natürlich Begleitung. Aber eine Begleitung, die auch wirkliches Geleit ist, weil eben die Älteren sind. Also nach dem Menschsein fragen heißt immer nach Menschlichkeit fragen. Und dafür braucht der Mensch Hilfe, der natürlich eine spezifische Fragwürdigkeit eignet. Deswegen ist ja die pädagogische Autorität auch eine, die immer weniger werden soll, bis hin zur Freundschaft dann von den erwachsenen Kindern und Eltern, und dann schlägt es ja um. Nicht? Demnächst ist bald so weit, dass ich dann meinen Kindern wieder gehorchen muss. Hoffentlich sind die dann nett zu mir, deswegen muss man schon vorher zu denen nett sein. Nicht? Also muss man so gucken. Also muss man sehen, wie das dann dort weitergeht. Helfen zu leben, das soll ja heißen, die Freiheit des anderen mehren. Autorität heißt das eigentlich auch vom Wortsinn. Autorität kommt von augere, mehren, wachsen machen. Autorität heißt, den anderen größer werden lassen, freier, besser werden lassen, dass das hineingehört. Und das ist natürlich ein Problem. Wie macht man das, wenn man sich da den anderen zumutet? Ich glaube, letztlich geht das nur, wenn man weiß, nicht ich mute mich ihnen zu, sondern Gott hat mich denen zugemutet. Klammer auf, also so. Ich glaube, dass das letztlich nur fromm geht. Also mit der Begründung. Genau wie man ja also dem Partner zugemutet eigentlich auch nur so sagen kann. Denn an sich ist es ja katastrophal, dass man gerade den Menschen, den man am meisten mag, am meisten auf den Wecker geht. Nicht? Weil die anderen haben ja, können sich zwischendurch von einem erholen. Da wird es etwas schwieriger. Also, dass das da genau nochmal drin steckt. Und wenn man sich aber dann sagt, dass also wir, die wir böse sind, sagt ihr Jesus, ihr seid böse, nicht? Gebt doch euren Kindern kein Skorpion und keinen Stein oder so, sondern eben richtig. Dann denke ich, wenn ich den meinen gegeben werde, bin ich also auch nicht total ungenießbar. Den einen oder anderen Zahn beißt man sich ja vielleicht auch aus, aber damit will man dann vielleicht auch eher in den Himmel kommen, sonst will man da gar nicht hin, nicht? Also es könnte auch sein. Dass das also drin sitzt, diese Zumutung, die hier drin steckt, an der man ja auch was tun soll, und das ist der Hauptgrund, warum wir uns anständig benehmen sollen, dass man dem anderen die Nächstenliebe erleichtert, gerade dem Nächsten, die fällt dann immer noch schwer genug, gilt eben doch nochmal, ja, was macht man dort? Also Erziehungsverzicht kann es natürlich nicht sein, die entgegengesetzte Gefahr Erziehungsdiktatur unter Berufung auf Wissenschaft. Da könnte man lehrreich bei Fichte sehen, nicht? Der hat sowas gemacht, der hat gesagt, man muss die Kinder den Eltern wegnehmen, damit der Staat sie erzieht. Und in der nächsten Generation ist das nicht mehr nötig, denn dann sind die Kinder richtig erzogen. Und so Idee gab es bei uns auch. Dritten Familienbericht, nur war dann zum Glück das Geld alle. Aber geplant war das ja auch, nachdem wir alle keine gelernten Eltern sind, nicht? Kein Elterndiplom gemacht haben. Schritt 3, Geschenk der Gemeinschaft. Erziehungsverzicht geht eben wirklich nicht. Das ist ein Sichdrücken. Erziehungsdiktatur, wie gesagt, zerstört die Freiheit des anderen. Ich muss also versuchen, in dieser Begleitung des Mitgehens, wo ich meine, dass die Grundbestimmung schon die ist, die Augustinus formuliert hat. Augustinus hat in seinem Kommentar zum ersten Johannesbrief geschrieben, liebe und tu, was du willst. Das sieht man, hört man immer und liest man immer wieder lateinisch zitiert, ama et facquot vis, und das steht nicht bei Augustinus. Denn ama et facquot vis würde heißen, brenne, und was du dann machst, da kannst du tun und lassen, was du willst. Amare heißt also begehren, haben wollen, Gegenbegriff Odisse hassen. Augustinus sagt, dillige et quot vis fac, und dilligere heißt schätze hoch, Gegenbegriff negleggere, missachten. Also wenn die Leute schon unbedingt meinen, sie sollten lateinisch reden, dann müssten sie es richtig machen. Also nicht ama et facquot vis, sondern dillige et quod vis fac. Schätze hoch, und was du dann tun willst, das kannst du tun, sodass das also die Basis wäre für die Erziehung. Zur Hochschätzung gehört natürlich auch, dass es mir wichtiger ist, dass der andere gut sei, als dass es ihm gut geht. Zum Beispiel. Und widerspricht von dort ja schon jeder Verwöhnung, wobei die Großteil an Verwöhnung eigentlich Selbstverwöhnung ist, weil man sich den Schmerz nicht antun will, dass das Kind also da betrübt ist, wenn man ihm was verbietet. Dass also diese Dimension dort hineingehört, Hochschätzung also. Und dann wäre natürlich ein großer Gewinn für die Eltern, wie auch für die Partner als Partner einfach, dass sie hier in der Begegnung mit dem Kind wieder Kind sein können. Das ist überhaupt ein interessantes Wechselgeschenk, nicht? Diese Höchstmöglichkeit von Mannsein, die Vaterschaft heißt, kriegt ein Mann von einer Frau geschenkt. Die Höchstmöglichkeit von Weiblichkeit, die Muttersein heißt, kriegt eine Frau von einem Mann geschenkt. Die Eltern schenken dem Kind das Leben und kriegen vom Kind geschenkt, dass sie Eltern sind. Das ist also ein wechselseitiges sich verteilen und verdanken, was dort drin steckt. Dieser grundsätzliche Bezug, der dort gegeben ist. Und gerade etwas entgegennehmen noch einmal, ist ja eine besondere Form noch einmal von Liebe, die fällt Leuten schwer. Thomas von Aquin schreibt, es gibt Leute, die drücken sich um die Dankbarkeit, indem sie sofort mit einem Gegengeschenk antworten. Das kennen wir ja zu Weihnachten, nicht? Wie du mir, so ich dir. Und dann fliegen so die Dinge aus dem Schützengraben. Also das eben gerade nicht, sondern dass man entgegennimmt und sich schenken lässt, statt sich gleich zu revanchieren, wie das auf Deutsch heißt. Nicht? Revanchieren heißt sich rächen. Also dass diese Dimension dort hineingehört, des Empfangens, und dass das das eigentlich Gebende ist, dass das hier geschieht. Empfangen ist nämlich eine wirkliche, männlich gesagt, Leistung. Ich liebe diese Gedichtzeile so von Karl Kraus, der an seine Freundin Sidonie von Aderni geschrieben hat, hab ich dein Ohr nur, find ich schon mein Wort. Man ja immer nur bemängle, dass er sagt, mein Wort, es müsste heißen unser Wort. Nicht? Das wäre dann schon richtig. Aber gut, passt. Oder das Wort, wenn er sagt, unser passt nicht in den Rhythmus. Nicht? Das Wort, nicht seins einfach. Empfänglichkeit ist das, was Kinder, meine ich, in besonderer Weise charakterisiert. Das hat Heinrich Spähmann in vielleicht seinem schönsten Buch, also ein Buch über das Kind, geschrieben. Da sagt, der Becher des Kindes steht nach oben offen. Ein Kind nimmt selbstverständlich an und erwartet das auch erstmal, dass die Leute ihm helfen. Er schildert das so, wie er so in den Hausgang reinsteht. Ein Kind versucht, sich einen Schuh zuzubinden. Und dann guckt er so hoch und sagt, mach du, weil es das nicht hinkriegt. Das ist einfach selbstverständlich. Und dann macht er darauf aufmerksam, dass das Einzige, was bei uns nicht wächst, das Auge ist. Wir haben immer noch unsere Kinderaugen. Müsst ihr nur dran denken. Also dieses Empfangen, das Entgegennehmen, was dorthin gehören würde. Diese Hilflosigkeit, die dem Kind so vertraut ist, dass es da rumschreit und geniert, nicht? Das können wir nicht mehr so einfach. Aber dass das eigentlich drin sitzt, nochmal, der Kern ist Empfänglichkeit. Offen sein für. Und das scheint mir überhaupt fürs Leben nötig zu sein, für alles und jedes, Empfänglichkeit. Jetzt habe ich meine Uhr liegen lassen, ein letzter Gedanke noch, 3 Minuten darf ich noch. Nee? Ja, ne? Also, nee? Da liegt sie, vielen Dank. Ah, ja, also, die Liebe zum Leben, meine ich, ist nämlich das, was also bei all dem stehen muss. Das klingt ja beim Kant immer so mit der Pflicht, nicht? Und der Pflicht. Man sollte nicht vergessen, der Kant schreibt extra, und zwar etwas betrübt über den Spott, den sich Schiller mit ihm erlaubt hat, schreibt er, nein, es kommt darauf an, seine Pflicht gern zu tun. Und setzt das kursiv. Das ist nicht einfach bloß Pflicht. Er würde, denken Sie an die Juden, die extra ein Fest haben, Simchat Torah. Die seufzen nicht unter Terror, das heißt, tun sie zwischendurch auch. Jeder seufzt unter allem auch immer mal, nicht? Aber grundsätzlich feiern sie extra ein Fest der Freude am Gesetz. Also das Entscheidende ist nicht ein Sollen, sondern dass wir sollen zum Beispiel, ist etwas, was wir dürfen. Das gehört eigentlich dorthin. Es gibt ein Gedicht von Erich Kästner, wo der blinde Bettler klagt, wenn es regnet, ist der Mensch nicht gut. Tatsächlich ist es so, dass es uns leichter fällt, gut zu sein, wenn wir glücklich sind. Schon deswegen sollte man versuchen, die Leute glücklich zu machen, damit es ihnen leichter fällt, gut zu sein. Nicht? Denken Sie, am leichtesten fällt einem gut zu sein, wenn man verliebt ist. Nicht? Man trägt den anderen auf Händen und geht selber auf Wolken und alles ist wunderschön. So diese Sache, die dort herrscht. Also wenn man glücklich ist, kann man leichter gut sein. Nietzsche hat das mal so notiert: Was muss ich tun, damit ich selig werde? Das weiß ich nicht, aber ich sage dir, sei selig und dann kannst du tun, wozu du Lust hast. Stimmt nicht ganz, es reicht nicht ganz, aber es ist viel dran, meine ich. Nicht sollen ist das Erste, sondern erfahrenes Sein. Und dann reden die Leute vom naturalistischen Fehlschluss. Man könnte doch nicht vom Sein auf Sollen schließen. Wir können, weil nämlich die Welt nicht einfach ein Sein ist, sondern ein Gewolltes und Gesolltes. Schöpfungsglaube heißt, alles Sein ist Gewolltsein. Das gilt übrigens für jeden von uns. Was immer Menschen sagen mögen, keiner und keine von uns ist passiert. Jeder und jede gerufen. Nicht gefragt vorher, darüber regen sich ja manche Leute auf. Nicht? Aber wenn wir nicht da sind, können wir nicht gefragt werden. Gerufen aber. Gerufen. Jeder gerufen. Jeder und jede Einzelne. Das ist das Erste, dass das gegeben ist. Und von dort her ist also Sein nicht, wie heute die Wissenschaften sagen, ein pures Vorhandensein, sonst hat immer diesen Wert, dieses Wertgewicht schon mit, was sichtbar wird in der Kunst dann, nicht? Wo eben sichtbar gemacht wird, dass die Freude und die Festlichkeit davon, dass es gibt, was es gibt. Wie die Bachmann schreibt, nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Diese Punkte dort hingehört. Leider sagt das, erstmal Gott sei Dank sagen das die normalen Leute, aber leider sagen das die Leute, wenn sie anfangen zu denken, nicht mehr. Die Griechen wie Asien sagen alle, Leben ist ein Unglücksfall und Dasein ist ein Leid. Nur die biblische Tradition sagt, nein, es ist gewollt und gut. Und damit es jeder kapiert, wird das in der Genesis zweimal gesagt. Erstmal sagt er, es sei, es werde, und dann schaut er sich's an und sagt, gut. Diese Bestimmung, die der Mensch erstmal erfährt, und aus dieser Fülle heraus ist also zu leben. So wie Goethe, der kann das noch so sagen, der steht am Strand von Venedig und guckt die Taschenkrebse an und sagt, was ist doch ein lebendiges für ein köstliches, herrliches Ding? Wie abgemessen zu seinem Zustande, wie wahr, wie seiend. Da wird das Wort Sein noch gesteigert. Das heißt nicht da oder nicht da. Sonst ist diese ganze Fülle mit drin, dieser gefüllte Begriff, und drum kann man ihn dann steigern und das hineinnehmen und sagen eben, dass das wirklich ein Geschenk ist, ein Dank ist. Wir sind und die anderen, viele andere sind nicht. Von jedem von uns hat sein Spermium das Rennen gemacht und die tausende anderen gibt es nicht, die es stattdessen hätte geben können. Und die haben keine Ewigkeit bei Gott vor sich, um das so ungeniert zu sagen. Wir schon. Also, dass da sich nochmal so eine Möglichkeit eröffnet, die dort gegeben ist. Also, natürlich zahlen wir für das Leben einen hohen Preis, von den Nöten der Kindheit über die schwierige Pubertät, die Lasten und Sorgen des Erwachsenen bis zu den Nöten des Alters. Aber mit Kohelet gesagt, besser ein lebendiger Hund als ein toter Löwe, was auch nicht so ganz stimmt, aber sagen wir, ein gelebt habender Hund, sagen wir mal so. Ne? Dass man das so einzeichnet, können wir auch noch drüber reden. Also nicht die Pflicht das letzte Wort, sondern wirklich dieser Gedanke, dass wir die Offenheit und das Erstaunen der Kinderaugen haben und vielleicht wäre das eine mögliche Definition von Familie, Ort eines solchen Blicks. Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Thank you.